Hallo Leute, willkommen zur 25. Folge von unserem Podcast Team Werkstatt. Die erste Folge in 2026.
Frohes neues Jahr!
Hoffentlich seid ihr alle gut reingekommen.
Ja. Ja. Hoffentlich nicht so viel getrunken, viel Spaß gehabt. Heute wieder dabei Adnan.
Hallo.
Mein Bruder Aljoscha.
Hallo.
Mein geistiger Bruder Robin.
Hallo.
Okay, Robin, alles klar.
Und mit mir ist Cedric. Ja, da spielst du wieder eine kleine Inhaltsangabe machen.
Ich sag nichts, Robin. Alles gut. Alles gut. Ist nix, aus meiner Perspektive sah alles ein bisschen merkwürdig aus.
Okay, gut. Ne? Ich mach mal Flaschen auf.
Irgendwie war so viel.
Achso, ich hab doch ganz vergessen. Wir sind wieder auch für die Zuhörenden. Wir sind im Werkstattstudio von der Firma Fabula Film und Fabuka. Es regnet vielleicht ein bisschen, vielleicht hört ihr das. Weil gerade bei uns in der Werkstatt tatsächlich die Autodoktoren am Drehen sind. Deswegen mussten wir ausweichen. Weil wir in dem Sinne quasi überall drehen können und die nur in der Werkstatt.
Ja. Es ist ja, auch wenn viele zugucken, ist es ja eigentlich was zum Zuhören. Möchtest du haben?
Ja,
ja, genau. Ist gut. Ja? Oder das Grüne? Mir egal. Ich habe noch Grün hier unten.
Würde ich willst du das Grüne haben?
Nein.
Alles Pink? Grün,
ja. Pink? Okay.
Na, bitteschön.
Damit fangen ja schon mal die guten Vorsätze fürs neue Jahr super an, ne? Ja. Weniger Zucker.
Weniger.
Ist doch kein Zucker drin.
Genau.
Zero.
Ist gar kein Zucker drin.
Oh, sag ich zu sowas Brause oder sag ich zu sowas Limonade?
Ich würde sagen Brause.
Ich hatte Freunde aus München jetzt da und die sagten dazu Brause. Brause,
steht ja auch drauf.
Fassbrause. Aber würdest du Brause sagen? Magst du eine Brause haben oder würdest du sagen?
Eine Fassbrause sag ich immer.
Ja, aber du sagst, du würdest nie als Gattungsbegriff für süße Getränke Brause sagen.
Ich sage eigentlich immer Fassbrause inzwischen. Also ganz egal. Ja, wenn es in der Flasche ist, es ist sprudelig und es hat Geschmack. Das ist für mich eine Fassbrause.
Ja, sehe ich auch so.
Also es ist auch ganz egal, wie es heißt, es ist keine Ahnung.
Aber lustigerweise, es kommt aus der Flasche und man sagt Fassbrause, ne?
Ja.
Aber es ist, glaube ich, in Köln ist es einfach so drin, ne?
Inzwischen.
Prost erstmal.
Auf das neue Jahr. Und auf euch.
Gelingen.
Danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr uns jetzt inzwischen schon fast ein ganzes Jahr begleitet. Kann man eigentlich schon mal sagen.
Stimmt.
Boah, stimmt, krass.
Wann haben wir die erste Folge gesendet?
Müsste irgendwie so Januar, Februar gewesen sein, ne? Letztes Jahr.
Februar, glaube ich.
Weiß ich jetzt gar nicht.
Februar, 25 Folgen, alle zwei Wochen eine, kommst du
ungefähr hin. Wir werden es nochmal rausfinden. Ja, stimmt. Aber 52 Wochen, das heißt...
54 eigentlich.
Das Jahr 52 Wochen.
52?
Yeah. Da sieht man, wer fürs Controlling
zuständig ist. Die Woche war alles so anstrengend.
Ja. Josh, erzähl doch mal, was haben wir heute alles vor?
Was wir alles vorhaben. Wir haben vor, viel zu reden. Das freut die Leute, die
zuhören. So, fertig.
Und damit auch schon wieder, ne, kommt gut rein, alles klar, wir sehen uns in zwei Wochen. Also, wir sehen und hören uns in zwei Wochen. Nee, es ist viel passiert, Robin redet über...
Ich muss das Mikrofon
dass du das nicht hinkriegst, ne?
Entschuldigung.
Jedes Mal das Gleiche.
Entschuldigung.
Das doch mal hier so an die Nase oder sowas.
Ist doch
oder an die Brille.
Ihr habt den großen Vorteil, dass ihr mal Latzhosen tragt.
Ja.
Ich kann nächstes Mal auch mal in Latzhose kommen, einfach mal auf dem.
Ja, und dann komme ich in Zivilkleidung.
Schreibt in die Kommentare, ob wir das machen sollen.
Gute Vorsätze fürs neue Jahr, jetzt hat er endlich mal arbeiten, ne?
Genau, richtig.
Das ist frech.
Ja, schreibt mal in die Kommentare, was so eure Vorsätze sind fürs neue Jahr. Ich bin mal gespannt. Habt ihr Vorsätze, bevor ich jetzt einsteige?
Reifensätze habe ich vor mir.
Was hast du?
Reifensätze haben wir vor uns.
Nö, jetzt nichts so Spezielles, dass alles gut läuft, dass alle gesund bleiben.
Zum Rauchen aufhören, ne?
Ja. Ja, irgendwann mal. Ja, wäre mal eine Maßnahme. Ist aber schwierig.
Es geht ja am Vorsatz, sind ja eigentlich so kleine Dinge, die man sich vornimmt, wie aufhören zu rauchen.
Kleine Dinge.
Zum Beispiel.
Stuttgart 21 fertig bauen.
Das ist ja auch ein Vorsatz. Mehr Zeit mit der Familie verbringen.
Ja.
Das ist glaube ich, ein ganz großer Vorsatz. Vorsatz mit der Renovierung endlich weiterzukommen. Hey. Das ist auch ein großer Vorsatz. Hast du einen Vorsatz, Adnan, fürs neue Jahr?
Mein Wichtigste ist, gesund zu bleiben.
Gesund zu bleiben.
Ja, das ist das Wichtigste.
Also mehr auf dich aufpassen, auf dich, auf deine Familie.
Auf meine Familie und auf mich, natürlich.
Also auch Zeit verbringen, ja?
Richtig.
Sehr schön. Cedric, hast du noch einen Vorsatz?
Heiraten.
Ich bin perfekt. Ich brauche keinen Vorsatz, ne?
Irgendwann heiraten.
Ich glaube, das Blöde bei Vorsätzen ist, wenn man das, also Vorsatz klingt so, ich habe das vor, aber ich setze es eh nicht wirklich um, so ein bisschen. Und eigentlich finde ich so, man muss das so eher so alle zwei Monate mal überlegen, was will ich jetzt machen, anstatt nur einmal im Jahr. Aber ich verstehe die Tradition, also ich glaube, jedem, dem es hilft. Ja, dieses Jahr ist noch Hochzeit, ne, muss noch viel tun für.
Stimmt, dieses Jahr heiratest du.
Mhm. Ja, voraussichtlich, ne?
Voraussichtlich.
Noch ist nichts fest.
Fließt noch viel Wasser in den Rhein runter, ne?
So sagt man, ja. Ne?
Aufpassen. Ja.
Wir reden heute über einen Opel Astra mit einem sehr mit sehr vielen schwierigen Fällen am Auto, aber auch mit einem schwierigen Fall mit dem Kunden, kann man so sagen. Ne? Ja. Ich rede heute über einen Fall an einem Kia Ceed. Ceed, relativ neues Baujahr. Ist
ein bisschen undicht.
Der hat ein bisschen undicht, genau. 18. Der Wagen hat sich auf jeden Fall vorgenommen, dieses Jahr ein bisschen was fallen zu lassen. Nämlich Motoröl. Und Adnan redet über einen, was war das, ein Seat?
Nee, VW.
1,4er war das,
1,4,
ne?
Ja.
Mit einem, kann man ja eigentlich schon sagen, Motorschaden.
Ja.
Ich glaube, am besten fängst du auch direkt an oder soll ich anfangen?
Wie du willst. Kann ich auch anfangen.
Fang an, Adnan.
Fang, ja, fang an. Mal an, Adnan.
Ja, da haben wir ein Auto, VW 2013, 1,4er TFSI-Motor. Und der Kunde bemängelt, die Motorlampe ist bei ihm angegangen. Ja, und dann ist das Auto zu uns gekommen, dann haben wir geprüft und dann haben wir direkt beim Reinfahren haben wir gemerkt, dass der einen Zündaussetzer hat. Haben wir erstmal das Fehler ausgelesen und dann haben wir gesehen, der Verbrennungsaussetzer Zylinder 4 gewesen. Ja, und dann haben wir geguckt, Zündkerzen ausgebaut, Zündspule auch raus. Und dann haben wir geguckt, haben wir erstmal das Kerze getauscht und dann, also zwischen 4 und 3, damit mal gucken, ob der Fehler mitwandelt.
Und Spule auch, ne?
Und Spule auch, direkt in einem gleichen Zeit. Ist der Fehler nicht mitgewandelt und dann haben wir Druckverlusttest gemacht und dann haben wir festgestellt, dass der entweder Auslass- oder Einlassventile verbrannt oder Kolben und das Auto hatte auch eine höhere Ölverbrauch, hatte auch Kunde das bemängelt, Ölverbrauch und dann ja, haben wir Druckverlusttest gemacht und dann ist er auf 60-70% fast 80% gewesen, der Druckverlust. Ja, und dann haben wir schön mit Kamera geguckt und dann ist er tatsächlich, da ist der kleines bisschen ein Stück von der Ventil, von der Auslassventil verbrannt.
Kurzer Hinweis, wir tauschen quasi Zündkerzen und Zündspule, um zu schauen, wenn der Fehler mitwandert, dann ist quasi einfach zu diagnostizieren, dass da der Fehler quasi in der Zündkerze, in der Zündspule liegt und nicht im Zylinder selber. Wenn das quasi bleibt und alles andere, was quasi verantwortlich wäre für eine ordentliche Zündung, sich nicht verändert, dann wissen wir, okay, es liegt was quasi in den meisten Fällen im Zylinder dann vor, schätze ich mal. So, ne?
Die Einspritzdüsen jetzt zu tauschen, ist zu viel Aufwand, also genau, die quer zu tauschen. Bei
dem ist ein bisschen schwierig da. Ist halt nicht schwierig, aber halt ist viel Arbeit. Das ist die einfachste Variante gewesen, Zündkerzen zu Spule tauschen.
Und als der Fehler dann nicht weg war, war aber klar, dass es nicht die Einspritzdüsen sind? Oder
es hätten doch die Einspritzdüsen sein können.
Ja, es hätte aber auch sein können. Aber für einfache haben wir jetzt, sage ich, einfache Weg genommen, damit man das auch, sage ich, so schnell produzieren kann.
Ja.
Ob die Fehler mitwandeln oder nicht. Natürlich hätten wir irgendwann, wenn der Druckverlusttest in Ordnung gewesen oder. Dann hätten wir sagen, okay, jetzt geht Richtung die Einspritzung.
Oder halt Einlasskanäle, ne, dass die Ventile verguckt sind. Ja. Das wären jetzt so die nächsten Schritte.
Ja, immer die Frage, wie er sich dann gegeben hat.
Genau, ne? Also und das war schon richtig heftige.
Direkt von Anfang an nicht mitgelaufen, der Zylinder.
Ja.
Ne?
Ja. Vor allem, man kann so rechnen für die Einspritzdüsen bei dem Motor 2-2,5 Stunden Arbeit.
Ja, kann es ja. Dafür müsste die
Einspritzung. Plus dann Dichtungsmaterial, dann eigentlich nochmal neu in unsere Brücke raus. Die Vogelarbeit und der Druckverlusttest ist immer so halbe, dreiviertel Stunde, kann man das so sagen?
Ja, und finde ich auch besserer mit Druckverlust, damit du auch das Zustand von dem Motor ungefähr so auf achten sollst. Das Auto hatte um die 160.000, 170.000 gelaufen. Ja, das ist auch gut, Diagnose zu machen, dass es nicht nur einfach, es kann sein, auch durch eine Einspritzventile, also dann geht das Druckverlust.
Das kommt quasi durch das Einspritzventil.
Genau, ja? Das kann gut sein. Aber bei dem Sinne haben wir das Problem mit der Kolbenringe, weil da im Kolbenringe zu viel Verkogen drin gewesen, dann hatte einer Ölverbrauch, richtiger viel Ölverbrauch. Dann zeigen wir euch das Bild von dem Ventil, wie das aussieht. Da blenden wir da unten. Und danach ist der, wie geht das Ventil verbrannt? Wie geht so klein geschmolzen quasi das? Weil das ist an einem höheren Temperatur drin, ist ungefähr beim Auslass, glaube ich, 500 bis 700 Grad ist ungefähr die Temperatur da. Und wenn der Ölverbrauch ist, dann hatte das Tragbild nicht mehr in dem Ventil sitzt und dann quasi schließt er die Ventile nicht mehr richtig zu.
Mhm. Durch die Ölkohle, die sich genau. dann da absetzt. Ne?
Dann kann die Wärme vom Ventil nicht auf den Zylinderkopf genau, übertragen werden. Ne?
Und richtig, dann ja. Durch,
ja. Weil die einzigsten Punkte, wo quasi das Ventil die Wärme abgeben kann, wenn wir keine natriumgekühlten Ventile haben, ist der Ventilsitz. Ja.
Ne? Genau, richtig.
Wenn wir natriumgekühlte Ventile haben, dann ist quasi das Ventil innen drin aufgefüllt mit Natrium. Das schmilzt bei 78 Grad, meine ich mich, 78 Grad, irgendwie sowas habe ich im Kopf. Oder
keine
98
Ahnung.
Grad. Und dann wird quasi dieses Natrium hochgeschleudert und gibt die Wärme, die es unten vom Ventilteller hat, oben an den Schaft ab, der dann entsprechend im Zylinderkopf in das Öl reinragt, beziehungsweise halt über den Ventil, über die Ventilkeile und den Teller oben dann halt ans Öl und ans Kurbelgehäuse. Das macht man Rennsport. Ne?
Mhm.
Ja. Aber das geht natürlich beim 1.4er TSI nicht. Das,
leider hatte der Kunde einen Motorschaden. Und jo. Bei dem auch, bei dem Autos, es gibt auch ein TPI ab 2014, da musste auch komplett der Zylinderkopf gewechselt werden, auf einem technischen Grunde.
Gibt's Probleme. Zu, ja. Ja, gibt's mehrere gibt's. Probleme mit, hat man noch zusammen geguckt, meine ich. Ne?
Genau, ja.
Weil ich habe zeitgleich, Nummer, ja. Das war ganz lustig, ich war auch eine Diagnose am Machen und da kam der Adnan und erzählte mir von dem Fall, den er gemacht hatte. Und ich habe zur gleichen Zeit bei mir in der Werkstatt auch einen Fall gehabt, ähnlicher Motor, aber den Vorgänger mit genau dem gleichen Problem. Auch ja. Ölverbrauch hoch und Auslassventilzylinder 3 verbrannt. Genau, ja. Das, genau das Gleiche. Ne? Und das ist einfach auch krass, wenn man sich das mal vorstellt. Also wenn das jetzt das Ventil ist und dass der Ventilsitz ist und wir hier eine schöne Fläche haben, wo wir eine große Auflagefläche haben und schön Wärme übertragen können. Und wenn wir jetzt die Seiten von dem Kronkorken nehmen, dann haben wir natürlich aufgrund der Keilform aufgrund der Zacken keine richtige Übertragung mehr und dadurch brennt dann das Ventil durch. Das ist irgendwie, finde ich, faszinierend, ne, was da so abgeht in so einem Motor. Wenn wir dann hier zu viel Ölkohle dazwischen haben, haben wir natürlich den Salat.
Also Kurzstrecke, oder was?
Jein, Kurzstrecke. Klar, Kurzstrecke begünstigt das Ganze. Aber da gibt es eine Änderung im Zylinderkopf. Was sie da genau geändert haben, stand da leider nicht drin. Mhm. Ich denke mal, dass sie die Ventilführung anders ausgelegt haben, dass das Ventil nicht so viel arbeiten kann. Vielleicht auch eine andere Ventilschaft.
Sind in den meisten Fällen sind die Ventilführungen nicht mehr aus Messing, sondern aus Grauguss.
Genau.
Und dadurch haben die dann eine andere, andere Wärmeübertragungsfähigkeit an dem Ventilschaft selber, um noch mal ein bisschen mehr Wärme wegzukriegen.
Ja, okay, aber die TPI oder die Änderung von dem Zylinderkopf ist nicht für ein verbranntes Auslassventil, sondern für einen Ölverbrauch. Ne? Dass da nicht so viel Bewegung reinkommt, weil über das Ventil, über die Schaftdichtung von dem Ventil, kann ja auch Öl verbrannt werden. Und aber auch, das war galt bei deinem Motor, da sollten auch die Kolbenringe geprüft werden.
Genau, da ist
ob die sich zugesetzt haben, ist ja ein gängiges Problem.
Die waren zugesetzt, direkt Motor komplett überholt mit Kolbenringe. Also nicht nur Kolbenringe, sondern in einem Komplettsatz Kolben auch direkt. Und dann hat jetzt, sage ich jetzt, der Kunde auch Kopfruhe, kein Öl mehr, Ölverbrauch. Wir haben auch viele Probleme mit VW, mit dem 2 Liter TFSI. Haben wir das auch,
das ist ja dein Thema Spezialgebiet,
mit, genau, das ist Josh Spezialgebiet.
E888 oder was ist das für eine Generation, ne?
Ja, die
Generation 1, 2, 3, 4, jeder Motor, jede Generation hat ihr eigenes Problem.
Ja. Obwohl ich finde, das ist auch so ein bisschen hausgemacht irgendwie. Mittlerweile denken viele Kunden ja auch, ich setze mich in das Auto rein und ich fahre einfach nur. Und muss man auch so ein bisschen überlegen, was da so abgeht in so einem Motor. Und Kurzstreckenbetrieb ist einfach Gift für jeden Motor. Egal ob Benziner, ob neu, ob alt, ob Diesel, ist für jedes Ding eigentlich Gift.
Außer E-Fahrzeuge.
Außer E-Fahrzeuge. Aber vielleicht haben wir da eine Kondensatbildung, die sich im Elektromotor entwickelt. Ich habe keine Ahnung, ich weiß
es nicht. Bis jetzt noch nicht.
Bis jetzt noch nicht. Nee, weiß Quatsch. Und dann ist es einfach so, dass man den Service auch ein bisschen anpassen muss. Das heißt, wenn man da viel Kurzstrecke mitfährt und der nie richtig warm wird, dann muss man einfach regelmäßig einen Ölwechsel machen.
Das ist, ne? Das ist das Wichtigste.
Das ist das Allerwichtigste. Und wenn es dann, ich sag mal, wenn ihr im Jahr nur 5000 Kilometer fahrt, dann einmal im Jahr 5000 Kilometer einen Ölwechsel. Dann passiert das nicht, weil die Verkorkungen sind ja Ölverschlammungen, die durch Verrußungen, Dreckeintrag und so entstehen. Mhm. Und wenn wir regelmäßig einen Ölwechsel machen mit qualitativem Öl, vielleicht auch noch eine Motorölspülung dazu, um das rauszukriegen, dann passiert das erst gar nicht. Ja, deswegen ist das so ein bisschen hausgemacht.
Und die Ventilschaftdichtung, die werden trocken.
Ja.
Die werden jetzt getrocknet, weil das Öl, wenn du 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre Ölwechsel machst, die werden auch irgendwann trocken. Und dann hat das Öl auch nicht mehr das, wie heißt dieser Wort?
Viskosität.
Ja, Viskosität.
Ja.
Ich denke mal eher, dass halt die dadurch, dass die Additivierung im Ölfilter halt auch die Weichmacher dann am Ende rausgehen, aus den Schaftdichtungen.
Und der wird wie Wasser.
Und halt bei dem Kurzstreckenverkehr ist das ganz, ganz große Problem der Ruß. Ne? Also der Ruß, der sich halt...
Der übrigens auch, einen Benzinmotor hat. Die neuen Direktentspritzer rußen wie die Hölle. Deswegen gibt es ja jetzt ja auch einen Ottopartikelfilter.
Deswegen, wenn da entsprechend die Schmierung nicht sauber ist, dann geht der Ruß halt auch in die Ventilschaftführung mit rein. Deswegen kannst du eigentlich bei jedem TFSI-Motor, wo der Kopf runter ist, kannst du eigentlich alle Auslassventilführungen ersetzen. Also jeden Kopf, den ich jetzt zu unserem Motorbauer abgegeben habe, die sagen ganz klar, ja, Schaftführungen auf jeden Fall mit neu. Ne? Mhm. Und das ist halt, ist ein Problem. Die arbeiten sich aus, das Spiel erhöht sich, die Schaftdichtung können nicht mehr sauber abdichten. Zwangsläufig Ölverbrauch vom Motorschaden. Gucken,
was da abgeht in so einem Motor. Ne? Was schaffen die? 2 Liter? Wie viel PS holen die da raus? 300?
Boah, 300.
Über 300?
Also wenn du einen Cupra hast oder einen R.
Überleg dir das mal, was da in dem kleinen Bauraum, was kleinen da abgeht, Kolben, was da eine thermische Hitzeentwicklung drin ist, ein Gaswechsel, Kraftstoff, Luft rein, bababababam.
Der Wahnsinn, Alex hat das jetzt hier, so unser Azubi, der fährt... semi-professionelle Kart, kann man das sagen? Und er hat mir gesagt, sagt er, ja, wenn ich mit meinem Kart fahre, das Ding macht 12.000 Umdrehungen. Und das kannst du dann nach einem Renntag musst du es komplett revidieren, ne? Oder was hat er gesagt? Einen Renntag und dann komplett revidieren, den Motor. Einmal komplett ausbauen, aufmachen, zerlegen. Und habe ich bei dem habe ich mir ein Video angeguckt von einem auf Insta. Der hat mal so hochgerechnet, was es kostet, einen GT3 RS auf der Nordschleife zu fahren. Ja, alle 10.000 Kilometer, wenn du einen Rennstreckenbetrieb hast, hohe Belastung, Öl, klar, keine Frage, neu, aber alle Radlager müssen getauscht werden, rundherum ums Fahrzeug. Ja, das ist halt einfach Verschleiß angepasster Service und das müsste man normalerweise für die Fahrzeuge, die wir bei uns auf den Straßen haben, auch machen.
Ja.
Ich habe das tatsächlich auch in einem Video gesehen, wo du es gerade sagst, hat ein Händler ein Auto beurteilt und hat gesehen, dass die vorne der Abschlepphaken, dass die Abdeckung gefehlt hat. Und er sagt, warum fehlt denn da die Abdeckung? Ja, der Wagen wurde doch vielleicht einmal über die Nordschleife bewegt und dann musst du ja direkt den Abschlepphaken musst du ja freilegen. Dass sie den quasi, dann musst du quasi die Kappe schon abmachen, bevor du losfährst, damit sie die reinschrauben können und direkt den Wagen abschleppen können, wenn du da in die Leitplanke reinschleppst. Und er sagt, das eine Mal Rennstrecke hat den Wagenwert um x Betrag gesenkt. Weil du quasi, wenn du den GT3 RS einmal auf Rennstrecke gefahren hast, das kannst du im Fahrzeug gefühlt wie ein Unfall, wenn du so willst, nachmessen. Und es verändert den Fahrzeugwert. Fand ich total spannend. Hä? Ist nicht meine Preisklasse, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Naja, anscheinend wissen die, ja, aber ich glaube, auch die sagen, ne, wenn du einen Wagen hast, der steht in der Garage und wird nur mit einer Stickstoffgarage oder sowas behandelt, weißt du?
Wenn, wenn du einen Rundenbetrieb hast, dann hast du einen anderen Verschleiß.
Ist ja, klar. Natürlich, klar.
Komplett und vor allem weißt du, ich glaube auch nicht, wenn du so ein Auto kaufst, wird der einmal gefahren auf der Nordschleife oder war der jetzt 30 Jahre gefühlt immer jede Woche da, ne? Ja,
spannend. Ist auf jeden Fall so ein Thema. Weil ich sag mal, was hat so ein Käfer damals an Hubraum und Leistung gehabt?
Und ich glaube,
jeder hat sein Auto geliebt und gehegt und gepflegt. Ne?
Und ich glaube, Wartungsintervall war bei denen, ich glaube, 500 Kilometer oder sowas in Ölwechsel, glaube ich. Ne?
Weiß ich nicht.
Ich hatte
ich kenne 5000 Kilometer.
Ich weiß, dass du die Zündkontakte relativ zeitnah nachstellen musst. Ich glaube, alle 1000 Kilometer musst du die Zündkontakte nachstellen.
Das recherchiere ich mal ganz kurz nebenher. Das haben wir zwar noch nie gemacht.
Ja.
Ich hatte das in einem
Wir sind heute am Drehen, deswegen können wir den Vater nicht anrufen, der weiß das bestimmt.
Der weiß
es. Ich klingel mal an, vielleicht
kann er das gleich
beantworten. Oder so.
Ja.
Ich rufe den mal eben an. Lass einmal klingeln, dann sieht er, dass ich angerufen habe. Vielleicht ruft er dann gleich zurück.
Ja, das ist auf jeden Fall so ein Thema. Passt darauf auf, je nachdem, wie ihr mit euren Fahrzeugen umgeht, wie ihr damit fahrt. Ich sag mal, ein Vertreterauto, was nur auf der Autobahn unterwegs ist, immer warmer Zustand oder Taxi ist ja auch so ein Paradebeispiel, da passiert in der Regel dann eigentlich auch nichts. Da kann man auch, wenn es unbedingt sein muss, die langen Wechselintervalle mitfahren, aber da kann man eigentlich nur von abraten. So,
ja, kann man so sagen, glaube ich. 5000 Kilometer
Ölwechsel mit Reinigung des Ölsiebs.
Mhm.
Ja.
Ja.
Bei Käfer.
Beim Käfer, mhm.
Na schön. Ich wollte den Papa hier schön anrufen. Weißt du, dass er ein bisschen mal, auch mal im Podcast dabei ist?
Noch gar kein.
ich frage ihn trotzdem wegen Zündkontakten.
Noch gar keinen Ölfilter gehabt. Ne? Die haben nur so ein Sieb unten gehabt, die ersten Käfer. Ne?
Ja, wofür auch? Ja. Ich glaube, das Kurbelwellenspiel war, also zwischen Pleuel und Kurbelwellenlagerschale war 10-mal so hoch wie beim modernen Auto. Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja. Ich habe da heute was dazu. Entschuldigung, mein Sprachfehler offensichtlich schlägt gerade zu. Ich habe da heute noch was zugelesen, wo ein Ingenieur meinte, wir haben heute den Verbrauch eigentlich halbiert. Man sieht geht ans Tanken und merkt das dann nicht, aber man vergisst, dass im gleichen Atemzug die Autos viel, viel schwerer geworden sind, viel, viel mehr leisten können und viel, viel mehr Fähigkeiten, sag ich mal, haben. Und wenn der gleiche Motor, sag ich mal, in einem alten Auto eingebaut worden wäre, sag ich mal, ne? Das ist ein unfassbarer Unterschied eigentlich. Ne?
Es ist immer ein super Verschleiß, super Vergleich. Wenn wir joggen gehen oder wenn du hast Schuhe und wie schnell verschleißen die, wenn du joggst?
Ja.
Und wie schnell verschleißen sie, wenn du ganz normal gehst?
Ja.
Und das ist ein guter Vergleich, weil wenn du einen Motor natürlich immer prügelst, immer Leistung haben willst oder ihn nicht so benutzt, wie es sein sollte.
Und ob du 20 Kilo wiegst oder 100. Ist auch ein Unterschied. Ja. Verschleißt du auch mehr.
Ja? Hinkt vorn und hinten.
Ja, aber wenn du nur am Sofa sitzt, dann verschleißen die gar nicht, ne?
Was hast du gesagt? Wenn man in der Garage
wenn du nur am Sofa hängst, dann verschleißen die gar nicht die Schuhe, ne?
Ja. Ja. Oder nur benutzt, um mal eben kurz die Post zu holen, ne? Ja.
So ist das.
Wir hatten noch einen interessanten Fall an dem Kia. Das wird auch in den nächsten 2 oder 3 Wochen auf YouTube kommen. Da hatten wir eine Inspektion gemacht an dem Fahrzeug und erzählt natürlich zu. Wir wollten eine Inspektion machen. Wir haben den Wagen auf die Bühne genommen, haben ihn durchgeguckt und der war tatsächlich das erste Mal bei uns. Und dann kam der Adnan zu mir und sagte, wir haben hier ein Problem, guck mal bitte, ich glaube der Kurbelwellensilberring ist undicht. Und das ist typisch.
Kurbelwelle oder Ölwanne.
Mhm. Kurbelwanne oder Kurbelwellensimmering oder Ölwanne, aber halt getriebeseitig. Ja, ne? Das heißt, zwischen Motorblock und Getriebeblock, zwischen Getriebeglocke kam Öl rausgelaufen, doch mit Abtropfen schon. Ne? Das war schon ein bisschen was an Öl.
Ja, war schon.
Und dann haben wir halt erstmal gedacht, ja gut, müssen wir mal gucken, was das ist. Nicht, dass es vielleicht von drüber kommt. Kia ist ja besonders. Kann ja sein, dass das irgendwie ein bisschen anders aufgebaut ist. Ich meine, bei VW kennen wir ja unsere Pappenheimer, da wissen wir so ungefähr, was Phase ist. Aber bei dem muss man sich dann schon mal ein bisschen reindenken. Und tatsächlich war es so, dass nicht der Kurbelwellensimmering undicht
ist.
Und nicht die Ölwanne undicht ist, sondern da scheint in irgendeiner Art und Weise ein Produktionsloch zu sein, was die, während der Motor gebaut wurde für die Produktion, haben die ein Loch da gelassen, vielleicht um eine Welle zu führen oder um den Motor festzuhalten auf dem Block. Die haben da auf jeden Fall einen Dichtring reingesetzt und eine Schraube. Die sitzt zwischen Schwungrad und gucken, ob der Vater sich gerade meldet. Nein, zwischen Schwungrad und Motorblock.
Block, richtig.
Über dem Starter und über dem Kurbelwellensimmerring und da läuft ganz leicht Öl raus. Da mache ich mal ein Foto, das haben wir mit dem Endoskop gemacht. Kann man sehr gut sehen, aber ich bin mir da auch noch nicht so 100% sicher, ob es nur dieser Dichtring ist. Es kann auch sein, wir sind uns da auch...
Leicht Riss.
Wahrscheinlich erst sehen, wenn alles draußen ist.
Das ist das Problem.
Getriebe raus, Schwungrad Getriebe runter, raus,
Kupplung runter, Schwungrad raus. Dann können wir diesen Stopfen sehen. Und wir hoffen mal, dass es nur die Schraube und die Dichtung ist. Den Kurbelwellensimmering machen wir natürlich direkt mit neu, weil dadurch, dass das Öl jetzt den Schmutz aufgenommen hat, ist es halt auch auf die Kurbelwelle runtergelaufen.
Wenn du jetzt einmal dran bist.
Genau, der Dichtring kostet 25-30 Euro. Von Elring machen wir neu rein. Kupplung, natürlich. Der Wagen hat jetzt knapp 100.000 runter. Ah, nicht ganz, aber 100.000 runter. Da macht man die alte Kupplung nicht mehr rein. Ne? Das heißt, da kommt dann entsprechend auch eine neue Kupplung von Sachs rein. Das passt alles. Da mache ich mir auch eigentlich keine Gedanken rum, dass da was ist. Was ich eher so die Sorge habe, ist tatsächlich, dass da ein Haarriss ist im Motorblock. Weil, warum soll ein Dichtring, ein Kupferdichtring mit einer Schraube,
einfach so undicht
80, werden, ne? 90.000 Kilometer drinne sein, alles ist gut und auf einmal wird der undicht?
Schon komisch, ja.
Komisch. Also gerade so ein Kupferdichtring, gut, kann sich natürlich losvibrieren, ne? Es gibt ja diese Tests, wo du die Schrauben irgendwie auf so ein Gewinde tust und dann je nachdem, welche Frequenz von Vibration du erreichst, lösen die sich. Da gibt es auch
bei einem Ford, glaube ich, oder VW gewesen, eine Schraube im Getriebe gewesen.
Ja.
von nicht Druckplatte, Hebel.
Von dem Hebel,
ja.
Das Gegenlager unten, ja. Das Auge. Mhm.
Die geht los oder was?
Ja, die dreht sich los.
Oh. Ja. Ich kenne nur das mit dem Need, aber das bei den Golf 4, Golf 5 getrieben, 5 Gang bei den kleinen Motoren, da lösen sich die, das was geleatet im Getriebe hinten. Ich glaube, ich schmeiß gerade was durcheinander.
Ich glaube auch.
Vergesst das. Ich habe gar nichts gesagt. Alles gut.
Dafür nimmt man ja eigentlich Loctite, ne? dass diese Vibration das Ganze eben nicht lösen können.
Ja,
ne?
Oder eine selbstsichernde Mutter durch Verpressung, die dann aufgepresst wird.
Ja, aber da ist die Schraube halt, also in dem Fall ist eine Schraube.
Aber normalerweise für solche Produktionsstopfen gehen die eigentlich immer hin, machen eine Kugel da rein und verpressen das dann nachher, ja. Dass da nichts passieren kann.
Ja.
Ich bin gespannt. Ich meine, wir werden es ja sehen. Ja,
auf jeden Fall
das
auf YouTube. Nicht langweilig, ne? Komm immer wieder
so Dinger, wo man denkt, was Neues.
Hä? Was ist das? Vor allen Dingen Neukunden.
Der Dichtring kostet 6,90 € plus Mehrwertsteuer. Ja,
nur für den
scheiß Kupferring, yeah. Alter. What? Von Kia Original, ja. Plus Versand. Frech. Die Schraube 13,90 €. Das ist eine frech. Popelste Schraube, ist das.
Das ist frech.
Hä? Muss aus, aus Japan importiert werden.
Korea.
Aus Korea importiert werden.
Dafür müsst du alles ausbauen.
Wie mein Außenspiegel bei meinem Hyundai. Ja,
das ist doch. Sich dran.
Ja.
Wie mein Außenspiegel beim Hyundai, den ich mir abgefahren habe, bei meinem Kona. 780 €, weil es die ganze Einheit nur gibt. Wenn die den einmal losschicken, dann schicken die ja das ganze Teil los. Ja. Du wolltest was mit deinem Opel noch? Opel Astra.
Opel Astra, stimmt, ja. Da kam eine Kundin zu uns, hatte einen Termin gemacht für eine Diagnose und war schon in ein paar anderen Werkstätten und hat sehr viel Geld in das Fahrzeug schon so investiert.
Mhm, worst case.
Das war mal so das, was wir wussten bis dato. Dann kam sie mit dem Fahrzeug, ich habe die Annahme gemacht, bin mit ihr raus zum Auto, weil sie sagte, irgendwie läuft er so komisch, ich höre auch so ein komisches Geräusch. Und dann sagte sie noch, ich habe auch gerade noch TÜV gemacht, da habe ich auch noch mal irgendwie Summe X reingesteckt, waren auch ein paar hundert Euro, um dass er durch den TÜV geht. Und dann kam mir das schon irgendwie so ein bisschen spanisch von Anfang an vor, weil das Auto macht Geräusche. Sie hat immer viel Geld reingesteckt, keiner wusste mehr irgendwie weiter, hat aber irgendwie TÜV bekommen und irgendwie war das so...
Komisch.
Komisch. Irgendwie habe ich so ein komisches Bauchgefühl gehabt. Ja, auf jeden Fall sind wir dann raus und dann hörte man ein sehr lautes Geräusch vom Riementrieb. Aber nur so die ersten paar Minuten, wo der Wagen lief. Mhm. Und dann lief der eigentlich so relativ... Lala, sag ich mal so.
Also bis auf Diesel, so Aussetzer, ne?
Ja, das hab ich da noch gar nicht so krass gemerkt. Das ist mir erst später aufgefallen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, alles klar, Auto hier lassen, wir gucken uns das an. Ja, sie möchte auf jeden Fall alles wissen, was dran ist an dem Auto. Und ob das überhaupt noch Sinn macht, da jetzt noch irgendwie was zu investieren. Ne? Weil er auch so ein paar,
Wehwehchen hatte.
Wehwehchen und so ein paar Ecken, Macken und Kanten aus dem...
Charakterzüge.
Drumherum überall angekitscht war. So, dann habe ich mir den Wagen...
Accessoires nennt man das auch.
Ja, nennt man das so? Okay. Habe ich mir den Wagen dann abends nachmittags reingeholt und bin auf Probefahrt damit gefahren, Fehlerspeicher ausgelesen. Da waren nur die Glühkerzen im Fehlerspeicher drin und sonst gar nichts. Und dann wurde der Wagen wärmer und wärmer und auf einmal fing der an, so schlecht im Leerlauf zu laufen. Also der nagelte richtig, die Leerlaufritzer gingen hoch, runter, dass er fast ausging, wenn man anfahren wollte. Also
schluckt so.
So krass haben wir es schon lange nicht mehr gehabt. So, und wenn wir nichts im Fehlerspeicher drin haben, dann ist das immer eine freie Fehlersuche, die in alles Mögliche gehen kann. Das Erste, was häufig beim Dieselmotor ist, das AGR-Ventil und Luftmassenmesser sich so ein bisschen aus dem Ruder laufen oder gegeneinander ausspielen. So nach dem Motto, was war zuerst da, Huhn oder Ei. Weil die AGR-Rate bei Euro 5-Fahrzeugen oder ab Euro 5-Fahrzeugen eigentlich fast nur über den Luftmassenmesser berechnet wird. So, wenn der Luftmassenmesser jetzt Käse zeigt, dann fängt das AGR an, das auszuregeln und der Luftmassenmesser reagiert darauf, weil wenn wir das AGR auf- und zufahren, verändert sich logischerweise die angesaugte Luftmasse von dem Motor. Mhm. Und so ist das schwierig zu sehen, woran liegt es jetzt. Deswegen geht man hin und klemmt die Sachen einzeln nacheinander ab und versucht das irgendwie zuzuordnen. Mhm.
Oder legt es tot, das heißt mit einem Blech zum Beispiel.
Oder legt es tot, das kann man auch machen. Das hat aber alles nichts gebracht. Das heißt, weder das eine oder das andere abklemmen, lief immer noch Käse. Mhm. So, wenn jetzt natürlich auch die Motordrehzahl hoch und runter geht, warum auch immer, dann haben wir natürlich klar eine Kraftstoffmenge, die eingespritzt wird, die dementsprechend, wie der Motorlauf ist, hoch und runter geht, die Luftmasse, die angesaugt wird, sowie der Raildruck, der dann auch hoch und runter geht. Und das ist super schwierig zuzupacken. Und dann gibt es noch so ein paar Möglichkeiten, die man machen kann, indem man mit dem Auto fährt und verschiedene Fahrzustände abfährt und sich dann die ganzen Parameter anguckt. Und das halt durch Abklemmen, wie gesagt, gerade schon versucht, irgendwie durch das Ausschussprinzip hinzukriegen. Dann war klar, dass es nur vom Kraftstoffdruck kommen kann, also vom Raildruck. Und da gibt es einen Regler, der den Raildruck je nach Lastzustand einregelt. Den haben wir dann durchgeprüft und durchgemessen, ausgebaut, auf Schwergängigkeit geprüft. Und da waren so ganz leichte Schleifspuren auf dem Regler unten drauf. Im
Regelkolben, ne?
Genau. Aber so einen Fehler weiß man eigentlich erst, wenn man den auch wirklich gefunden hat und wenn der weg ist, was es gewesen ist. Also wir konnten es so, ich sag mal, zu 80-90% eigentlich eingrenzen. Und bevor wir uns jetzt zu sehr drauf versteift haben, haben wir dann erstmal auch nochmal nach dem Geräusch geguckt. Das war ja die zweite Sache, die uns aufgefallen war. Das ging so in Richtung Klimakompressor. Von der Thematik, Klimaanlage ging auch nicht. Und dann haben wir das Auto auf die Bühne geholt und haben dann nochmal drunter geguckt. Und das sah soweit eigentlich von Achsaufnahmen und so alles in Ordnung aus. Da haben wir auch schon die dollsten Sachen erlebt. Und was aufgefallen ist, dass wir einen sehr starken Ölverlust im Bereich Ladeluftkühler, Ladeluftschlauch hatten. Also der Turbolader produziert ja komprimierte Luft und presst die in den Ladeluftkühler rein. Da wird die runtergekühlt und geht dann von dem Ladeluftkühler aus in die Hansabrücke. Und da ist immer ein bisschen Öl drin, das ist völlig normal. Dann gehen wir dran, halt mal ins Mikro.
Papa, Entschuldigung, dass ich dich gerade störe. Sag mal, kannst du uns sagen, nach wie viel tausend Kilometer man beim Käfer damals die Zündkontakte nachstellen musste?
7,5 nicht nachstellen, neu machen, alle 10.000.
Alle 10.000?
Alle 10.000, ja.
Und alle
7.500 Kilometer Ölwechsel.
Alle 7.500?
Ja, das war Endgeneration, ab die erste Generation.
Ah, okay. Ich hab gesagt, alle 1.000 Kilometer muss den Zündkontakt nachstellen.
Nein.
Nee, okay, gut, danke, das war's schon. Dankeschön.
Gerne, ciao, ciao.
Ist immer geil.
Siehst du mal. Ja. Alte Generation. Ja. Ne? Dafür muss er uns anrufen, wenn er was programmieren will.
Oder wenn er Computer machen möchte.
Ja. Oder wenn der Drucker nicht geht.
Wie war das nochmal mit der Rechnung?
Oder wenn man Mails druckt.
Oder wenn er keine Mails mehr empfangen kann.
So, ja.
Der Rommel war stehen geblieben.
Kein Mensch mehr. Ich finde das heute wieder so ehrlich. Ah, ja, wo war ich stehen geblieben? Ladeluftkühler, genau. Da ist immer ein bisschen Öl auch mit drin in der Ladeluft durch die Kurbelgehäuse, Entlüftung, ein bisschen auch durch den Turbolader, je nach Aufbau. Und das siffte da richtig raus. Also es lief schon durch die Pappe durch, wo ich mir gedacht habe, okay, sportlich, da muss da irgendwo eine Undichtigkeit sein. Haben wir den abgenebelt und genau an der Pressstelle zwischen dem Ladeluftschlauch, der vom Turbolader kommt, auf den Ladeluftkühler geht, zwischen Ladeluftkühler und diesem Ladeluftschlauch war es undicht, zog es raus.
Düchtend wahrscheinlich.
Genau. So, und es kostete alles Unsummen an Teilen. Der Ladeluftkühler, ich glaube, 400 Euro netto, kriegst du nur original. Den Ladeluftschlauch, 480 Euro netto. Und dann haben wir noch so ein bisschen Umfeldsuche gemacht, um einfach zu schauen, wo haben wir eventuell noch ein Thema.
Ja.
Und dann guckte ich so auf den AGR-Kühler, der da oben drauf sitzt. Und da ist eine Bypassklappe drin. Und die ist dafür da, um den Kühler wegzuschalten, also die Abgase einmal gekühlt weiterzuleiten oder halt nicht. Und die standen irgendwie so komisch auf 7:30 und die sollten halt gerne fest, die Klappen. Und da muss der ganze AGR-Kühler neu, was da auch der Fall war. Und das ist ein super teures Bauteil, sodass sich da einiges zusammen addierte, wenn man das alles gemacht hätte.
Was soll ich bei 5, oder? Am Ende?
Ja, 5,5, je nachdem, was so zustande kommt. Hatte ich mal so über den Daumen gerechnet. Und dann habe ich mal so, jetzt rufen wir erst die Kundin erstmal an und sprechen das erstmal ab. Sagte die, auf jeden Fall gar nichts mehr machen. Wir waren irgendwie dann mit Fehlersuche und dem Leerlaufregel, dem Raildruckregler, dem Regelventil, irgendwie so um die 700, 800 Euro. Und da sagte sie, gar nichts mehr machen, so viel Geld, wie sie auch gar nicht investieren in das Fahrzeug, was ich erstmal so ein bisschen komisch fand, weil sie hatte letztens noch so viel reingesteckt, um den durch den TÜV zu kriegen. Jetzt läuft der Motor nicht und wollte das nicht investieren, aber gut, die Kundin muss das natürlich entscheiden, was sie macht. Dann habe ich versucht, sie zu beraten, weil sie wollte das Auto dann halt verkaufen. Ich sage, einen Motor, der nicht läuft, da kriegt man das Auto nicht mitverkauft. Na, da geht der Wert fast gegen null mit den ganzen Dellen, Macken, die noch so dran waren und die ganzen anderen Sachen. Wer kauft so ein Auto? Na, was willst du dafür geben? Und dann wäre halt so mein Tipp gewesen, okay, wir machen erstmal jetzt die Instandsetzung, dass der Motor anständig läuft und dann kann sie auch vielleicht erstmal noch ein bisschen fahren mit dem Auto und sich das in Ruhe überlegen, wo die Reise hingeht. Nee, wollte sie nicht. Und dann habe ich mich schlau gemacht, was bringt das Auto noch so, was kann man an Wert realisieren. Und der Ankäufer sagte dann, ja, wenn der Motor läuft, gibt es natürlich mehr dafür, als wenn der nicht läuft. Dann muss ich gucken, ob ich überhaupt was damit anfangen kann. Dann habe ich das nochmal mit ihr abgesprochen. Und da frug sie ja, wie denn jetzt die Diagnoserechnung wäre, was wir denn da, ob sie da was bezahlen müsste. Ich so, ja, die Zeit, die wir investiert haben, müssen sie logischerweise bezahlen. Und das ist eigentlich das, wo ich mir ganz oft schon gedacht habe, wie kommt man da drauf, wenn eine Dienstleistung gemacht wird, egal welcher Handwerker das ist, sobald eine Arbeitsleistung von uns geleistet wird, dann muss sie logischerweise bezahlt werden. Ob wir jetzt einen Ölwechsel machen, ob wir eine Diagnose machen, ob wir eine Bremse wechseln. Die Zeit, die wir an dem Fahrzeug verbringen, die können wir ja nichts anderes arbeiten, um profitabel zu sein. Also muss das auch berechnet werden. Und ich verstehe einfach nicht. Oder in dem
Sinne aus Arbeitgebersicht, du wirst ja auch bezahlt, auch wenn du nicht
reparierst. Ja, natürlich, ne? Klar. Ne? Und gerade eine Diagnose stellen, da trennt sich ja so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und es ist ja super wichtig und die Grundlage, um überhaupt erstmal sagen zu können, was für Kosten fallen an, macht es Sinn, ja oder nein. Dafür müssen wir natürlich erstmal wissen, was dran ist und kaputt ist. Und
letzte Woche hatte ich ein Audi.
In den Kopf.
Habe ich ein Audi gehabt?
Warst du fertig ganz kurz?
Alles gut. Ja, ich habe jetzt direkt eingehakt, weil genau zu diesem Thema passt. Müsste, glaube ich, irgendwie letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag gewesen sein. Mittwoch oder? Doch, Mittwoch. Mittwoch müsste es gewesen sein. Der Audi mit den Querlenkern, die alle durch waren.
Ja, ja. Ne? Ja.
So, Querlenker unten vorne.
Der Q3.
Unten,
5?
Genau, ja, 5, genau, richtig. Ja. Hm? Querlenker unten vorne waren die Traggelenke ausgeschlagen, beziehungsweise Traggelenk links ausgeschlagen. Querlenker unten hinten waren die Hydrolager eingerissen und das nicht zu knapp. Die oberen Querlenkerlager von der Mehrlenkerachse, wir kennen sie bei VW, waren eingerissen. Bremse hinten hing fest, Radlager machte Geräusche, Stoßdämpfer waren kaputt, die waren undicht. AGR-Kühler stand im Fehlerspeicher drin, der Wagen hatte zu wenig Kühlwasser drin, Glühkerze Zylinder 1, Zylinder 3, Zylinder 4 stand im Fehlerspeicher drin, AdBlue-System hatte noch einen Fehler gehabt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall richtig viel dran. Und dann haben wir den Wagen dann durchgeguckt, weil ne, Neukunde für TÜV da und dann natürlich klar auf Herz und Nieren geprüft, um halt vorm TÜV bieten wir das an, so eine Durchsicht, dass wir einmal checken, dass auch wirklich alles pari ist mit dem Fahrzeug. Das wird vorher schon mal gebremst, es kommt über einen Stoßdämpferprüfstand. Klar, die Abgasuntersuchung wird vom TÜV gemacht, damit dann möglichst nichts mehr beim TÜV passiert und der reibungslos halt drüber kommt. Ne?
Also, und damit wir auch einfach planen können.
Genau, ne? Für uns ist das auch besser, genau, weil dann müssen wir dem TÜV dann halt auch nicht 5 Autos vorstellen. Genau. Wenn wir wissen, 3 davon sind Schrott, dann können die 3 Autos können wir direkt rauslassen, können den Leuten sagen, sie müssen das mindestens machen. Wenn sie wollen, können sie natürlich vom Prüfer was haben oder nicht. Müssen wir schauen. So, dann habe ich den Kunden angerufen, habe gesagt, passen Sie auf, so und so und so und so sieht es aus. Ja, was das denn kosten würde? Sag ich kann Ihnen das nur ganz grob sagen. Ich würde jetzt mal schätzen, irgendwas zwischen 3.500 bis 6.000 Euro. Das ist ganz variabel. Das kommt darauf an, was wir jetzt alles machen und was sich bei der Reparatur noch herausstellt. Ne? Gerade AGR-Kühler oben vor auseinanderbauen, eventuell Öl- und Kühlwasserverlust müsste man sich nochmal anschauen. Glühkerzen können abreißen, wissen wir nicht. Vielleicht Anlasskanäle strahlen. Jacke wie Hose, richtig viele Parallelen drin. Ich sage, ich kann Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag machen. Sage ich aber, die Arbeitszeit dafür, die würde ich Ihnen sehr gerne in Rechnung stellen, weil ich kann jetzt schon im Vorhinein sagen, der Wagen hatte 320.000 gelaufen. Das wird wirtschaftlich nicht besonders sinnig sein bei dem Fahrzeug. Wenn Sie wollen, mache ich Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag fertig. Ich glaube nicht, dass Sie das Ganze in Auftrag geben werden. Und deswegen würde ich tatsächlich im Vorhinein gerne für diesen Kostenvoranschlag dann auch entlohnt werden. Dann können Sie sich das entsprechend dann, wenn Sie den Auftrag geben, kriegen Sie am Ende dann die halbe, dreiviertel Stunde Arbeit, die ich dafür gebraucht habe, kriegen Sie selbstverständlich wieder. Mhm. Das ist vollkommen in Ordnung, aber für diesen Kostenvoranschlag, der ist so umfangreich, dass ich mich rechtlich absichern kann und Sie eine richtige Richtung haben, wo es hingeht, sage ich, dafür brauche ich dann eine halbe Stunde Arbeit, das müssen Sie bitte bezahlen. Sagt er, ja, nee, dann lassen Sie das erstmal mit dem Kostenvoranschlag. Vollkommen fair, vollkommen in Ordnung, alles gut. Er hat meinen technischen Rat bekommen. Das, was wir machen sollten, ist entsprechend erledigt. Nur, ich habe auch da so zu dir das Gefühl, ich weiß nicht, was die Leute von uns erwarten. Erwarten die von uns, dass wir die Hand auflegen, alles ist super und einwandfrei?
Ich glaube manchmal, die denken da gar nicht drüber nach. Null.
Weil und deswegen ist es eigentlich so wichtig, dann halt auch klare Worte abläuft zu wählen. Ne, wie gesagt, ich bin dem auch gar nicht böse. Sag ich, alles gut, vollkommen in Ordnung. Ich habe ihm meine Auskunft gegeben, ich habe ihm meinen Rat gegeben. Ich kann den jetzt nicht weiter konkretisieren, weil ich habe keine Grundlage. Sag ich, alles in Ordnung. Sag ich, wir haben offen und fair darüber gesprochen. Alles gut. Nur dieser Gedankengang, machen Sie einen Kostenvoranschlag? Ja, aber das wird Sie Geld kosten. Ja, nee, dann nicht.
Du musst dir das halt einmal vernünftig anschauen und auch so einen Kostenvoranschlag, um den überhaupt erstellen zu können, ist erstmal eine Diagnose, eine Durchsicht, was auch immer nötig.
Unerlässlich.
Um überhaupt zu wissen, was muss ich denn überhaupt kalkulieren? Und das dauert auch manchmal einfach, gerade wenn das so komplex ist und so viele Sachen wie so ein Zahnrad ineinander gehen. Ne?
Zum Glück haben wir jetzt ja ein neues Jahr und das wird alles wieder anders werden. Wir freuen uns mal drauf, was jetzt auf uns zukommt, glaube ich, kann man so sagen. Warst du
fertig mit dem Astra, bevor wir jetzt...
Ja doch, dann war fertig.
Eigentlich so ziemlich dran. Also es hat sich dann auf jeden Fall nachher so eingependelt, dass wir dann tatsächlich das Auto gemacht haben vom Motorlauf her, dass der anständig lief und hat das Auto mitgenommen. Und hat dann
den Körper gesucht.
Genau. Sie hat auch mit ihrem Lebensgefährten, glaube ich, war es da nochmal Rücksprache gehalten. Mit dem hatte ich dann auch nochmal telefoniert. Und ich möchte dir da jetzt nicht zu nahe treten, aber der wusste, worauf ich hinaus wollte. Die Herangehensweise. Ne?
Es ist oft gut, wenn die Person mit uns spricht, die das Auto nicht gehört, sondern quasi näherer Verwandte. Das muss, egal ob Mann oder Frau, wir haben in beide Richtungen alles erlebt, darauf wolltest du gar nicht hinaus, sondern du musst jemanden haben, der nicht sieht, oh, mein Auto, sondern jemand, der einfach nur hört und sagt, okay, was ist jetzt die logischste Reaktion?
Und vor allem wollte ich auch darauf, das ist nochmal wichtig, ich habe dann auch immer das Gefühl, wenn das so ist, wir können ja gar nichts machen. Wir sind Gamp. Was möchte der Kunde jetzt?
Ja.
Möchte anständig beraten werden? Das geht einfach nicht umsonst. Das funktioniert nicht. Wir müssen Zeit investieren und da ist eine Stunde gar nichts. Die ist direkt weg, gerade wenn wir eine Geräuschsuche haben. 1, 2, 3, 4 verschiedene Fehlerbilder an diesem Motor. Da ist man mal 2, 3 Stunden dran. Und so eine Stunde Diagnose kostet bei uns 150 € inklusive Steuer. Also sind 300, 400, 500 € Diagnosekosten für ein etwas komplexeres Fehlerbild, völlig normal. Und da frage ich mich immer, wie handhaben das andere Werkstätten, wie wird das kommuniziert, wie wird das abgerechnet?
Wir kommunizieren es inzwischen ja ganz offen. Wenn Neukunden zu uns kommen und die dann halt auch fragen, wie viel wird das ungefähr kosten, sagen wir direkt vorweg, also sie müssen 500 € einkalkulieren. Wir versuchen natürlich, die Kosten so gering wie möglich zu halten, aber aufgrund dieses Fehlerbildes sind solche Kosten durchaus realistisch
und nicht vermeidbar. Ja, vor allem, wie sagen wir das am Telefon, wenn die Leute uns anrufen, weil wir kriegen logischerweise durch die Autodoktoren relativ viele Anfragen von Leuten, die glauben, wir machen, wie Robert schon gesagt, Hand auflegen, wir wissen sofort den Fehler und dann kostet die das nichts und wir müssen den Leuten sagen, planen Sie bitte mit 500 € ein. Wenn Sie keine 500 € investieren sollen, dann hat das einfach keinen Sinn, weil es hat keinen Sinn, wenn wir eine Stunde investieren, wir kommen nicht weiter, brauchen wir 2 Stunden. Und in den meisten Fällen ist es so, wir sagen, planen Sie mit 500 € und wir brauchen aber, ich glaube, letzten Jahr haben wir kein einziges Mal 500 € gebraucht für die Diagnose, weil wir nach einer Stunde...
What? Schon,
ja, aber nicht, oder einfach nur so, das meine ich, weißt du, du hast schon gesagt, eine Stunde und dann rufen wir an.
Ach so, rüber, ne? Also nie
500 € und dann sagen wir, das ist kaputt, sondern es ist einfach nur, der Kunde muss wissen, dass das Geld kostet und aber dass wir nicht wie ein Sanitär Heizungsdienstleister da reinkommt und sagt, Heizung ist Schrott, aber da ich an dem Teil 60% Marge habe, zahlt jetzt für die Anfahrt jetzt zum ersten Mal nichts oder sowas.
Gut, das weiß ich nicht. Ich glaube, das hatten wir jetzt explizit nicht abgesprochen, wo die Reise dahin geht. Oder?
Normalerweise,
ganz genau sicher,
normalerweise sagen wir das den Leuten
aber.
Wir müssen aber ein bisschen auf die Zeit gucken, meine lieben Freunde.
Ja, dann.
Weil wir sind schon wieder so viel gequatscht, dass die Zeit uns davonläuft und mehr Werbebreaks können wir gar nicht einbauen. Ich habe den Turbo-Kaffall der Woche noch für euch. Genau, der erste dieses Jahr. Wir haben einen Audi A3 1,8er. Baujahr von 96 bis 2003, also ist jetzt nicht ganz genau aufgeschrieben, welcher es ist.
Zahnräder-Benziner.
AGN Benziner, genau, 92 kW Schaltgetriebe. Da schreibt der Chris: Hallo zusammen, mein A3 8 Liter hat folgendes Problem. Im Leerlauf gibt es alle ca. 10 Sekunden einen Ruck, der sich wie ein, nee, nicht 8 Liter, 8L, der sich wie ein Zündersetzer anfühlt. Drehzahl schwankt nicht, beim Fahren keine Probleme und sonst auch keine Anzeichen für einen Defekt. Da ich vor kurzem einen Defekt des Thermostat hatte und es gestern tauschen konnte, dachte ich, dass es vielleicht an Zündkerzen liegt, da er etwas länger zu fett gelaufen ist. Aber der Tausch brachte keine Verbesserung. Fehler kurz und kein hinterlegt. Bevor ich jetzt die Wildteile tausche, hatte jemand vielleicht eine Idee.
Hochdruckpumpe.
Was? Saugrohreinspritzer.
Zu fett gelaufen? Saugrohreinspritzer.
Einmal zu fett gelaufen, ja.
Oh, ich habe mich richtig zugehört, wenn ich ehrlich bin.
96 bis schnell. 2003er Baujahr.
Oh.
1,8er Benziner. Direkteinspritzer, Kugelfischer-Einspritzung, ne? Richtig.
8L1, also das 8L1. Steht hier auf dem Bild.
Ja, von 98 bis 2003.
Mhm.
alter Zahnriemenbenziner. Mhm. VW 1.8er. Ist das der 5-Ventiler gewesen? Nee, der kam erst danach.
Kann der gewesen sein?
Kann der 5-Ventiler gewesen sein?
Ich meine schon.
Ja. Okay, es geht aber jetzt um das Rucken und die Aussetzer. Ja.
1.8er aber Turbo oder was ist das?
Der hat Doppelfunkenspule, wenn ich mich nicht täusche.
Ich habe
reingeschrieben. Ist drin? 1.8er?
Das müsst ihr mir sagen.
Hat der Doppelfunkenspule gehabt?
Nee, der 1.8er T nicht. Der hat
der ist kein T. War kein Turbo, oder? War
kein Turbo? Mm-mm. Ich habe gar nichts mitgekriegt.
1.8er T in dem Bau hat noch kein Turbo gehabt. 1.8er T hat noch kein Turbo gehabt. Ah, 1.8er Benziner hat.
In dem dann Bau ist Doppelfunke. Turbo.
Doppelfunkenspule, ne?
Ja. Die sehr anfällig ist.
Am ehesten noch die Zündspule setzen. Oder, also Zündanlage generell.
Oder Zündkabel, die sind auch sehr anfällig.
Genau, die gehen kaputt.
Ja.
Aber alle 10 Sekunden einen Aussetzer?
Zündung.
Bup.
Ich sag auch Zündung.
Im Leerlauf Aussetzer oder beim Beschleunigen?
Leerlauf.
Zündung.
Zündung oder Korrelenz zwischen Leerlauf, Regel, Ventil?
Jetzt hat er aber einen rausgehauen.
Ja, also tatsächlich hat jemand geschrieben als Diagnosetipp, im Dunkeln den Motor laufen lassen und schauen, ob irgendwo ein Zündpunkt auf Masse schlägt.
Ja.
Und?
Ja.
Zündmodul, Zündkabel, Zündkettenstecker. Tatsächlich, danke euch allen, eben das Zündmodul und in einem die Zündkabel getauft, läuft jetzt wieder rund.
Doppelfunke.
Ja. Ja. Doppelfunke, ne?
Ihr könnt ja. das Bild jetzt auch mal einblenden von dem Podcast, von dem Beitrag. Da seht ihr auch den Zustand, sag ich mal, ein bisschen.
Sehr ja, anfällig.
Ein weiteres.
Haben wir schon witzige Diagnosen mit gehabt. Ne? Geht ja. zeitweise aus, springt nicht mehr an.
Was hat der Audi A3? Ich finde vor allem die Diagnosen von dir immer gut. Ja. Ich habe so einen Schiss, ne? Ich habe so einen Schiss vor Zündkabeln.
Ja, du bist da irgendwie eine
richtige Mimi, bin ja, ich da. Ja, bist
wirklich eine richtige Mimi. Du hast mit sonst aber mit nichts was zu kriegen. Mit Anzünden, mit Knallen, gar nichts.
Gar kein Thema, ne?
Aber mit Zündung anpacken, da bist du echt eine Mimi. Ja.
Aber weißt du, ich krieg auch wenn ich ein Gewisch kriege, kriege ich immer so ein Gewisch, dass ich die nächsten 3 Jahre stellst keinen Bock habe, mir Zündspule noch anzugucken. An. Ich erinnere dich an das Video, ja, ja. Auf, was wir bei Vox hatten, wo ich dann aus Versehen den Wagen angefasst habe.
Wir haben
noch
das Video, wo du draus auf dem Parkplatz ein Gewisch kriegst vom
Zündspule. Ja. Zweimal sogar hintereinander, ne, weil ich nochmal dran gepackt habe.
Ja. Ja. Gut, Folge. Wir haben schon wieder so viel gequatscht. Wir beenden die Folge damit sogar schon. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich.
Wir?
Ja, ich kann nicht für euch sprechen.
Doch. Ich hatte keinen Spaß.
Ich hatte keinen Spaß, ne? wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr.
Auf jeden Fall.
Noch. Bleibt uns treu, schreibt wieder ganz viele Kommentare, schreibt auch spannende Vorsätze vielleicht, die ihr euch vorgenommen habt, ne? Und genau, das war's von mir aus.
Ja, schließen wir uns an.
Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut.